Das Segelreporter Podcast Special. Heute mit.
Heute mit dem zweiten Spezial zur Transat CIC oder CIC, wie immer man es nennt, mit Carsten Kemmling an der Leitung. Hallo Carsten.
Moin.
Moin. Und Miku, Michael Kunz, der ja in Le Royon war und den wir eingeschleust haben bei den Präparateuren, die angesichts der ganzen Schäden, die da gerade auftreten, muss man sich die Frage stellen, Miku, sind das vielleicht sogar Saboteure?
Ja, Tag zusammen. Das ist natürlich wieder so eine Frage, die kann eigentlich nur aus dem Berliner bzw. Brandenburger Raum kommen, weil natürlich sind es keine Saboteure. Es sind die armen Schweine, die genau das ausbaden müssen, was da draußen auf See passiert. Ne? Und das ist einfach die Problematik, die man jetzt ganz wunderbar gesehen hat hier, als Charal zurückgekommen ist. Charal ist vor 2 Tagen in Hafen eingelaufen, in La Base, in Lorient. Und es war wirklich ein Jammer, wie er da so reingelaufen ist. Also ich habe es gesehen, ich war zufällig dort und er hat sofort angelegt und ist natürlich draußen empfangen worden von seiner Shore Crew und er sah furchtbar aus. Also BU ist ja nun wirklich eine Type, der einfach, sagen wir mal, so sowieso ein bisschen so zurückhaltend eher ist. Aber wie er jetzt da ankam, vollkommen fertig, wahrscheinlich 24 Stunden kein Auge zugemacht. Und das war schon ein echtes Bild des Jammers.
Kannst du dich erinnern bei der Vendée Globe, also jetzt, wo du es gerade so beschreibst, ich meine, der war ja wirklich der Mann, der was einem sehr nahe ging, weil er als einer der Favoriten gestartet ist und er ist ja ganz früh, musste ja dann aufhören und ist dann wieder zurück. Und dann haben wir ja auch viel drüber geschrieben, ist er halt wieder los in diesem ganzen Feld hinterher und wie, also quasi so um die Welt zu segeln, ohne die Chance, da irgendwie vorne noch irgendwie ranzukommen. Und wenn du das Bild gerade so beschreibst, da, ich weiß auch noch diese Fotos, und er hat ja dann auch öffentlich, da, willig ist er ja mal, genau wie du sagst, sonst geht er nie aus sich heraus, aber da ist er auch, hat ein bisschen was über seine Gedanken erzählt und dass er viel über sich selbst gelernt hat und hat das Ding ja dann wirklich auch beendet. Aber kann ich gut nachvollziehen, was du gerade erzählst, den Eindruck, ja.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei ihm, weil es ist eigentlich ganz spannend auch gewesen, wie er diese Reparaturen letztendlich verfolgt hat. Bis zuletzt wusste man nicht, ob er tatsächlich wieder weiter will. Das heißt, er hat seine Leute wirklich angehalten, so schnell wie möglich diesen Vorstag zu reparieren. Ich weiß nicht genau, was am Vorstag kaputt gegangen ist. Sie haben ganz oben am Masttop gearbeitet und also der Imoca lag mindestens 3 bis 4 Stunden in gekipptem Zustand. Die ziehen den dann ja mit dem Kran hoch, genauso wie bei den Kenter-Versuchen, die sie dann da auch immer machen mit neuen Booten. Sie ziehen am Kiel mit einem speziellen Kran den Kiel hoch und legen dann letztendlich den Mast parallel zur Wasseroberfläche. Und können dann somit eben am Masttop arbeiten, haben da irgendwas angebracht. Später haben sie das Boot verholt, in den Hafen reingelegt, ganz normal, wieder aufgerichtet und in den Hafen gelegt. Aber wirklich bis zum Einbruch der Dunkelheit hing einer von den Präparateuren, oder wahrscheinlich war es der Rigger, ganz oben drin im Masttop und war die ganze Zeit da oben am Rumwursteln. Und es sah wirklich so aus, als wollte er noch mal los. BU war die ganze Zeit immer dabei, entweder auf dem Schlauchboot, als das Boot in gekipptem Zustand war, oder eben halt auch dann auf dem Steg, als der Präparateur oben am Arbeiten war. Und irgendwann muss es dann wohl die Ansage gegeben haben, es lohnt sich nicht, du kannst jetzt nicht weiter, weil vielleicht hat irgendein Teil gefehlt, ich kann es nicht genau sagen. Aber Tatsache war, dass er eben jetzt letztendlich doch nicht los ist.
Weißt du, warum der auf der Seite immer noch geführt ist, als eigentlich im Rennen, als 28. und nicht wie die anderen, die jetzt schon wieder raus sind, als retired? Also er ist praktisch noch on.
Ich glaube, das hat auch da, also nochmal, ich glaube, das hat auch damit zu tun, das Gleiche gilt ja für Clarisse Krämer, die ja auch nur gerade abdreht, und die hat zum Beispiel erzählt, ihr Team fliegt auch nach Horta auf den Azoren und dann versuchen die ganz schnell zu reparieren und dann versuchen sie es tatsächlich noch zu schaffen, nach New York zu kommen, und bis sich die Ziellinie schließt, sagen sie. Es gibt so einen Zeitraum, wie lange die halt offen ist. Wenn sie das schafft, vor diesem Termin noch da irgendwie ins Ziel zu kommen, dann zählen für sie diese Meilen. Das ist jetzt für Charal eigentlich nicht notwendig. Der hat ja seine Qualifikation eigentlich so weit. Aber die können, wenn der rüberfahren will, und der will sicherlich die Rückregatta mitmachen, ist für viele die wichtigere Regatta, weil dann eben hauptsächlich Wind von hinten herrscht und das eher Vendée Globe-like ist. Also es könnte durchaus sein, dass er dann doch nochmal losfährt. Aber allerdings, ja, was Michael jetzt so gerade erzählte, hört sich für mich jetzt doch eher an, als dass er in Richtung geht, dann wenn wahrscheinlich vielleicht dann im Cruising-Modus mit Crew rüber, dann ist er natürlich nicht mehr im Rennen. Aber ich glaube, solange diese Entscheidung nicht gefallen ist, der kann immer noch los. Und das unterscheidet ihn natürlich, diese Regatta, auch von anderen, wo eben keine Stops erlaubt sind. Und also offiziell, wenn er nicht sagt, no go, ich gebe auf, dann ist er also offiziell noch im Rennen. Das könnte es erklären.
Ich denke aber mal, dass es tatsächlich so ist, dass es vielleicht ein Fehler ist, ganz simpel, dass er noch nicht als aufgegeben gewertet ist, weil in dem News-Artikel, da steht, glaube ich, schon durchaus Abandon, also er hat aufgegeben.
Ja, okay, da wird es so sein, ja.
Und jetzt, Carsten, ich hab's gerade gesehen, du hast geschrieben, Biotherm hat jetzt auch irgendwie ein Problem, ne?
Ja, ganz frisch, heute Morgen um 11 Uhr wohl. Ich hatte noch das Update gemacht vom letzten Tag und von der Nacht, und da siehst du, klar, der ist ja da wirklich perfekt durchgesegelt, hat dieses tief schulbuchmäßig da angefahren. Man macht das ja, ist ja quasi Vorwind dann auf den Wirbel zu, hat den im nördlichen Bereich umfahren und dann an der perfekten Stelle den Winddreher gekriegt und ist dann gehalst, also hat fast den wenigsten Umweg gefahren, also eine tolle Ansteuerung weit von Lee aus mit dem direkten Kurs. Und dann ist er ja dann auf den dritten Platz vorgefahren. Und wir erinnern uns noch, Paul Meilhardt, den musste man so ein bisschen immer beim Ocean Race. Ja, am Ende fand ich schon, dass man fast bemitleiden musste. Der hatte wirklich alte Segel, Boot war ständig irgendwie kaputt, konnte nie so richtig Vollgas gehen. Dabei ist es echt, den hatte ich für einen wirklich richtig guten Segler in dieser ganzen Szene da, aber war dann eben, hat mit so Mini-Budget ist er dann so quasi da um die Welt gesegelt. Und jetzt hat er in der Zeit nach dem Ocean Race ja durchaus sein Boot in der Halle gehabt, viel dran gearbeitet, offenbar auch sein Sponsor hat ihm da den Spielraum gegeben, hat das offenbar gut verstellt, dass er jetzt eben auch nicht nur bei leichten Wind, ich glaube, bei einer Ocean Race Etappe hat er sogar gewonnen, bei totaler Flaute irgendwie vor Kapstadt, wenn ich mich richtig erinnere, jedenfalls hat er da viel mitgespielt, ganz vorne. Naja, und jetzt ist er da ja wirklich durch diesen ganzen Ballermann, durch diese härtesten Bedingungen, da wo es eigentlich hieß, sein Boot ist dafür gar nicht gemacht. Das ist ja eine alte Form von Linked Out, wo jetzt der Gutschalt mitsegelt, was ja jetzt For the Planet irgendwie heißt. Also eigentlich eine alte Form, neues Boot in einer alten Form. Und ja, ist wirklich jetzt auf höchstem Niveau mit den Besten gesegelt. So, und heute Morgen war es dann zu Ende und nur ein kurzer Call. Okay, ist irgendwo gegengefahren. Die nennen es immer Off-Knee, ne? Wie heißt das auf Französisch, Michael?
Naja, ich kann euch auch gleich auf Deutsch sagen. Es ist einfach das unidentifizierbare Objekt.
Genau, das Floating Object. Die nennen es auf Englisch immer UFO. Dann denkst du, hä, was soll das denn eigentlich? Dann heißt es Unidentified Floating Object. Also der ist da irgendwie drüber gefahren. Das kann, natürlich ist immer der viel zitierte Container sein, was den meisten Seglern, naja, zumindest in den PR-Abteilungen lieber ist. Die größte Wahrscheinlichkeit ist aber tatsächlich irgendein Wal oder irgendein anderes Tier. Das kam ja bei den letzten bei der Arkea Ultim Challenge Start wurde das Thema thematisiert, dass sie ja doch nacheinander da über sehr viele Tiere dann doch öfter drüber fahren. Und da haben sich dann die Umweltschützer gemeldet. Auch zu Recht, ist ein Problem, ist ein Thema, das wird immer gerne verschwiegen. Ist für beide irgendwie doof. Wenn es denn wirklich ein Wal war, weiß man natürlich nicht, kann auch irgendwelches Treibgut dann sein, was da irgendwie rumschwimmt. Wissen wir nicht. Fakt ist, der ist wohl mit dem Backbordschwimmer dagegen geknallt. Dann Backbordfoil. Dann steckt er in so einem Kasten. Und da kracht das natürlich dann in dieses Foil nach hinten in dem Kasten. Dadurch schlitzt das immer so ein bisschen auf. Dadurch ist dann ein kleines Leck entstanden. Er sagte, Wassereinbruch, ja, aber er hat das im Griff. Also ist wahrscheinlich so nach hinten gerissen. Und jetzt, ja, man sagt immer, er humpelt dann irgendwie in den Hafen. Man sieht jetzt eigentlich nur, also es ist kein Seenotfall. Er sagte, er könnte mal mit eigener Kraft irgendwie nach New York fahren, wo sie ja dann irgendwie so ab Montag ungefähr erwartet werden. Aber er ist deutlich langsamer geworden und hat damit jetzt wohl auch keine Chance mehr in den Kampf da um das Podium mit einzugreifen.
Das mit den Walen habe ich damals gelesen im Zuge dieser, könnt euch noch erinnern, es gab mal diese Nord Atlantic Challenge. Die ist, ich weiß gar nicht, von Chrysler war die, glaube ich, Daimler Chrysler Challenge. Ewig her. Das, genau. Und da ist auch immer was, da war auch das Thema mit den Walen. Also da war, glaube ich, wenn du unten die Barfußroute nimmst, dann sind Container wirklich das Haupt, der Hauptgrund für so Kollisionen. Und bei der Nordroute oben sind es dann wirklich schlafende Wale. Wenn du jetzt mit deinem Container ankämst da oben oder ich mit meinem Jollenkreuzer, dann merken die das rechtzeitig und hauen ab. Aber wenn die da mit 20 Knoten angeballert bekommen, dann kriegen die es nicht mehr hin. Also es ist wirklich ein Thema. Und im Moment sehe ich, er fährt jetzt mit, ja gut, immer noch 12 Knoten rum. Also ist halt schon deutlich langsamer geworden. Aber kein Vergleich zu Clarisse Cremer, die jetzt noch, glaube ich, so rund 400 Seemeilen hat und wirklich im Fahrtensäbel-Tempo mit, weiß nicht, 6-7 Knoten auf die Azoren runterfährt. Und da habe ich das Video von ihr gesehen, die war echt fertig, ne? Die hat es echt hart erwischt, finde ich. Und diese Fotos sind auch erschreckend. Die hat das ja repariert heute Nacht, ne?
Ja, genau, was man so sehen konnte, hat sie ja dann 4 Stunden rumgebastelt oder hat sie auch erzählt und hat das dann wohl irgendwie stabilisiert. Nochmal hat er so eine Verstrebung einlaminiert, so wie das aussieht. Ich habe auch dieses Video gesehen und versuchte, ich glaube, ist auch zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Ich habe das Gefühl, am Anfang war sie ja sehr emotional. Ich glaube, der dachte sie noch, oh Gott, gleich bricht das Schiff hier komplett auseinander. Das muss man ja auch, glaube ich, drängen, weil das ist ja, sie sagen immer, das J3-Shot. Also das heißt dann, J3 ist ja dann die, anders als jetzt bei BU, da ist es ja, ging es ja um das J2 Vorstag. Das ist das Vorstag, wo im Grunde Hauptlast des mittleren Vorsegels im Grunde dranhängt. Das heißt, als das bei ihm weggepilzt ist da oben an irgendeinem Beschlag, hat er natürlich bestand die Gefahr, dass es komplett der Rick von oben kommt, wie er das jetzt auch geregelt hat. Weiß ich gar nicht. Er muss wahrscheinlich schnell abgedreht sein, weil er ja, glaube ich, auf Anwindkurs war. Jetzt bei ihr ist es eben das J3-Shot, also da ist auch eine Verstärkung, wo dann das zweite stark drin ist, das kleinere. Da ist, glaube ich, nicht, oder da wird nicht so eine volle Spannung drauf gewesen sein. Ich weiß nicht, wie sie da unterwegs war, mit welcher Besegelung in dem Moment, als es gesehen hat. Aber da sicher ist auf jeden Fall, dass es einen großen Teil wichtig ist für die Gesamtstatik von diesem Boot. Und das hat ja, glaube ich, Themen gemacht. Und ich habe, als ich das gesehen habe, man hat ja nun keine Bilder gesehen, aber hier von unserem Escoffier bei der Vonnie Globe, man hat nur eine Zeichnung gesehen, die jemand danach angefertigt hat, wie dieses Boot vermutlich in der Mitte auseinandergebrochen ist. Ihr erinnert euch bestimmt. Und so.
Das ist richtig kollabiert, ne? Die Struktur.
Ja, ne? So. Das muss in der Mitte wirklich hochgeklappt sein, weil die Struktur da nicht klappte. Ob, wahrscheinlich hat sie sowas auch vor ihrem inneren Auge ablaufen sehen. Jedenfalls war das, glaube ich, die Gefahr. Ich fand zum Schluss, wurde sie dann doch ein bisschen nüchterner. Und da hatte sie, glaube ich, auch schon mit ihrem Team gesprochen und was sie dann da an Verstrebungen vornehmen. Und anders als jetzt bei BU ist sie ja, wir erinnern uns, immer noch auf der Suche nach der Qualifikation. Und dafür sind diese Meilen wichtig, die ihr diese Regatta da gibt. Da ist in diesem Meilenrennen, sie liegt sie eben, glaube ich, im Moment tatsächlich eben sogar unter den Top 40. Und klar, man weiß gar nicht, ob es nachher überhaupt wichtig wird, weil doch einige, ja, hatten wir auch schon thematisiert, vielleicht gar nicht an den Start gehen, mangels Budget und so. Aber da hat sie, kann also ihre ganze Vendée Globe irgendwie dranhängen. Ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen da versucht zu verarbeiten. Aber zum Schluss schien sie dann doch wieder, naja, ein bisschen gefasster und weiß, was sie machen soll, und finde ja auch krass, was sie da dann da rumbastelt. Und wenn sie dann jetzt auf den Azoren angekommen ist, dann wird ihr Short-Team da sein, es wird das so schnell wie möglich reparieren, dann wird sie nach New York segeln.
Michael, hast du das denn noch so in Lorient mitgekriegt oder warst du da schon weg?
Also das habe ich schon noch mitgekriegt, ja. Also das ist natürlich Gesprächsthema dann Nummer eins, also so eine Transat, ne? Und da braucht man auch gar nicht sich unter die Präparateure zu mischen oder sonst irgendwie. Das wird da auch in den Kneipen durchgesprochen alles und in den Creperien. Ja, okay. Es gibt übrigens jetzt eine Creperie, die einen Crepe Boris Herrmann hat. Boris Herrmann. Voilà. Aber das nur am Rande. Okay.
Ja. Hast du probiert?
Ich habe sie nicht probiert, weil ich bin ja ein alter Vegetarier und die Boris Herrmann ist mit Speck. Okay. Also, das nur am Rande.
Nicht mit Sauerkraut, oder?
Nein, das haben sie sich nicht getraut, glaube ich. Ne? Aber gut, das nur am Rande. Was ich wirklich sagen wollte nochmal, ist, es könnte jetzt zu einem ganz großen Treffen auf den Azoren kommen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Insider aus den hier aus Lorient, weil Thomas Rouillon hat jetzt kurzfristig beschlossen, mit seinem Partner Goodchild nebeneinander höchstwahrscheinlich im Einhandmodus nach den Azoren zu segeln. Und erst auf den Azoren übernehmen dann die jeweiligen Shore-Teams beziehungsweise Überführungsteams die beiden Boote und segeln die dann rüber zum Start der Rückregatta in New York. Das ist also jetzt so der neueste Stand, vorausgesetzt, das Wetterfenster ist in Ordnung, was jetzt wiederum im Moment nicht so danach aussieht. Eigentlich wollten die jetzt am kommenden Montag lossegeln, könnte aber sein, dass sie dann da wieder in so ein Tief reinklatschen, und das wollen sie natürlich vermeiden. Aber wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass sie lossegeln, könnte ich mir gut vorstellen, und das ist auch die Meinung von einigen anderen Präparateuren aus den jeweiligen Teams, könnte man sich gut vorstellen, dass BU auch mitsegelt bis zu den Azoren. Cool. Und dort trifft man dann eben auf Clarisse Krämer, deren Boot dann höchstwahrscheinlich auch wieder repariert wurde oder hoffentlich wieder repariert wurde. Und dann werden eben die vier Boote darüber gesegelt für den Start bei der Rückregatta, muss man immer wieder dazu sagen. Denn zum Finish, also zum regulären Finish dieser Transat CIC, wird es keines der Boote mehr schaffen.
Ah, spannend, das ist ja interessant, weil ich finde ja tatsächlich dieses Projekt, was Rouillon da macht mit Goodchild, das find, also dieses sogenannte Two-Boat-Testing mit zwei gleichen Booten, das ist ja quasi, okay, das ist beim America's Cup schon immer gang und gäbe gewesen, heutzutage nicht mehr, weil man nicht so viele Boote bauen darf, sondern nur eins, und das alles am Simulator testet. Aber früher, wenn wir uns erinnern, die ganzen, Dennis Conner hat, glaube ich, drei oder vier Boote gekauft und die gebaut und gegeneinander getestet, da war das immer, ja, wie wir das auch beim auf dem Laser, auf dem Contender machen, man fährt stundenlang und sucht dann irgendwie, oh, was machen wir denn jetzt hier? Cunningham vielleicht ein bisschen dichter, dann wird man ein bisschen schneller. Und so haben die das jetzt auch mal auf den Imoca übertragen, und ich finde das mega professionell und halte deshalb auch Rouillon tatsächlich für den größten Favoriten für die nächste Vendée Globe. weil die das wirklich sehr gut aufgesetzt haben. Und jetzt war ja die Diskussion, das hast du ja auch erzählt, Michael, dass schon kritisiert wurde, dass Rouillon jetzt durch die Gegend flieht. War das auch ein Grund dafür, fürs Umdenken?
Also das glaube ich nicht. Ne? Also ich will jetzt mal nicht schlecht über die Leute reden, aber jetzt die Ökologie, das hört halt beim Schutz der Wale auf, sozusagen. Ne? Die wollen in so einem Rennstall, die wollen gewinnen. Das ist ihr Ding. Thomas Rouillon ist sowieso bekannt dafür, ohne dass das jetzt negativ klingen soll, aber Thomas Rouillon ist einer, der will gewinnen. Und Platz 2 ist schon mal ein schlechter Platz. Und der muss vorne sein und dann aus diesem Grunde auch ist auch sein Sponsor diese Partnerschaft eben mit Gottschalk eingegangen, damit die wirklich ein Maximum nebeneinander herfahren können. Und dann gibt es ja jetzt dann tatsächlich auch das Paradox, dass teilweise Gottschalk wirklich ähnlich schnell, wenn nicht sogar teilweise bei manchen Windstärken sogar schneller segelt als Rouillon. Und dadurch gewinnen die unglaubliche Vorteile. Das können wir uns als Außenstehende überhaupt gar nicht so vorstellen, was das ausmacht, wenn die Daten, die da sammeln, dann später 1:1 in den jeweiligen Situationen irgendwo anders auf der Weltkugel eingesetzt werden können. Das macht unglaublich viel aus. Und jetzt sind wir dann schon gleich beim Schwenk zum Ocean Race, weil das spielt nämlich hier auch eine ganz, ganz besondere Rolle. Das vergangene Ocean Race, wo Daten gesammelt wurden und wo Segler um die Welt gesegelt sind, wenn auch in Etappen, die jetzt gut segeln, die wirklich gut segeln, nämlich jetzt in Trans-ACC gut segeln. Nehmen wir als Beispiel Lundgren, nehmen wir als Beispiel Sam Davies und letztendlich eben auch Boris Herrmann. Die segeln wirklich gut im Moment und die sind mit Daten unterwegs, beziehungsweise mit Erfahrungswerten auch im mentalen Bereich. Stichwort Sam Davies, dass sie wirklich nach vorne bringt. Und wenn die jetzt kein Problem haben, ich meine, Lundgren hat wieder ein Problem, aber wenn die jetzt kein technisches Problem haben, dann sind die vorne dabei. Um nochmal auf die Frage von Carsten zurückzukommen, was die Fliegerei anbelangt und so. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, das wird schon stark diskutiert und das habe ich ja auch beim letzten Mal, bei unserem letzten Podcast durchaus angesprochen. Es ist einfach Thema, nicht unbedingt in den Rennstellen selbst, aber beispielsweise auch in den begleitenden Medien, was das jetzt für eine Hin- und Herfliegerei wird. Bloß aus dem ganz simplen Grund, weil die eben diese Regatta, diese Hin- und Rückregatta erfunden bzw. aufgestellt haben. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Test ist, so wie die das jetzt so ablaufen lassen. Das muss nicht unbedingt, sagen wir mal, in 4 Jahren wiederholt werden. Oder in 2 Jahren. Ich glaube, die Trans-ACIC wollen sie, glaube ich, jetzt alle 2 Jahre segeln, aber das ist auch noch nicht so ganz sicher. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, hier wird in dieser Regatta und auch mit der Rückregatta wird viel getestet, was vielleicht später auch wieder verworfen wird.
Aber was wollen die denn machen? Ich meine, wenn sie alle 2 Jahre jetzt beispielsweise so eine Regatta dahin machen, die müssen ja wieder zurück. Also geflogen wird dann doch wahrscheinlich trotzdem,
ja,
oder?
Der Knackpunkt ist ja, dass man sich auswählen kann, eine der beiden Regatten zu segeln, letztendlich. Ne? Und durch diesen Umstand, dass dann einfach einer sagt, ich möchte nur eine dieser beiden Regatten segeln, muss ja dann quasi ein Team eben hingeschickt werden oder von Anfang an ein Team das Boot rüber segeln, um dann die Rückregatta zu ermöglichen. Und das ist einfach das Problem. Wenn die aber beispielsweise sagen würden, beide Regatten sind Pflicht, ihr müsst einmal hin und auch wieder zurück und das bitte schön einhand, dann gibt's zwar immer noch die Problematik, dass das Team hingeflogen werden müsste, wenn es Schäden am Boot gäbe, aber das ist eben nicht unbedingt obligatorisch.
Wollen wir mal über Boris sprechen?
Wollte ich jetzt sagen.
Ja, genau, weil ich fand irgendwie, ich bin ja so ein Kommentarleser und ich fand das schon wieder lustig, oder so lustig finde ich es auch nicht, aber wie in den ersten Tagen so geschrieben wurde, hat man dann, ja, der ist halt Fahrtensegler und der kann das nicht und sowas. Das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen geändert. Der ist jetzt gut auf 4, ist am Biotherm vorbei, natürlich auch durch das Problem. Aber ich fand so, die letzten Tage ist der echt gut nach vorne gepflügt. Und Vierter ist er nun jetzt nicht so richtig schlecht. Der sitzt auch im Nacken von Samantha Davis. Also ich finde das eigentlich ziemlich vielversprechend. Unter dem Aspekt auch, dass gerade der Kurs, der ja bei der Vendée entscheidend wird, also diese Vorwindkurse, die er da, die jetzt gerade haben, dass er da echt immer enorm gut aussieht, ne?
Ja, definitiv, das ist genau der Punkt und man kann es jetzt auch gar nicht anders sagen. Also es ist schon fast sensationell, wie er jetzt fährt. Nicht, dass es total überraschend kommt, haben ja viele auch gesagt. Klar gibt's jetzt auch einige, die, aber das ist bei jeder Transat, war ja beim letzten Mal auch, da hat er selber auch Probleme. Einige hatten technische Probleme, siehe jetzt Nico Levin, dem der Bugspit abgerissen ist, wo er nach vorne gerutscht ist. Und ich sehe gerade irgendwie auch Damien Seguin, wie wird der eigentlich ausgesprochen? Seguin, der ja auch zwischenzeitlich richtig gut unterwegs war, auch an ihm vorbeigefahren ist, der hat auch irgendwelche Probleme. Der fährt gerade irgendwie Vorwind mit 8,7 Knoten runter. Also alle hatten Probleme, er hatte ja auch Probleme, mit dem Segel war irgendwie angerissen, aber dass jetzt wir den letzten Tag da gefahren ist und auch im Full Speed, die ganze Zeit ja im Duellmodus mit Sam Davies, die ja auch schon sehr schnell mit ihrem Schiff und unterwegs war, das ist schon allerhöchste Klasse und kann bestimmt ihm Mut machen für die Vendée Globe. Außerdem, ja, es gibt ihm immer so ein bisschen recht. Am Anfang sagen wir, oh, der kommt manchmal so ein bisschen verhalten in so ein Rennen rein. Aber irgendwie kriegt er das ja gut hin. Wie er die vergangene Vendée Globe war ja schon hat er gut absolviert, obwohl er da auch eher tief gestapelt hat und dann doch ja echt gut in Fahrt gekommen ist. Und das gibt mir jetzt wieder so ein bisschen recht. Im Moment sieht das so aus, als er ist im Begriff, Dritter zu sein. Es ist ja nur noch irgendwie, glaube ich, 2 Meilen zu Sam Davies. Ich hatte schon gesagt, möglicherweise wird er auch Zweiter, weil Charlie Dawlin total langsam geworden ist. Der hat aber nun wieder Gas gegeben. Also der war jetzt einen Tag lang, ist er, glaube ich, irgendwie 5 Knoten langsamer gefahren. Der sagt ja nie was. Wir hatten ja eben über Bayou schon gesprochen. Das sind ja eher so, die gehen nicht so nach außen mit ihren, die wollen lieber gewinnen. Und der war sehr langsam und jetzt, für mich sieht das so aus, ist ja alles so ein bisschen Fischen im Trüben, Trecker-Interpretation, der war also sehr, sehr langsam, also Richon ist an ihm vorbeigehämmert, obwohl er, vorher waren die ja eher gleich schnell und Dowling war sogar teilweise schneller und und das hat jetzt sich gerade geändert. Darlin ist wieder schneller unterwegs und wenn der seinen normalen Speed hat, dann wird er auch da Zweiter oder Erster sogar noch werden. Aber Platz 3, das wäre der Hammer. Also das hat er erstens mit dem Schiff noch nicht geschafft, also Boris. Und auch der Vorsprung zu dem, 5. ist im Moment Biotherm, den kann man, glaube ich, rausnehmen, der ist deutlich langsamer, dahinter kommt dann Bestaven, der ist ja schon auch deutlich zurück. Also das ist schon cool, was er da gerade im Moment abliefert und da hat sich, wenn das bis zum Ende so hinhaut, hat sich wirklich viel dann gefügt zum Guten und alles. Ich bin ja eigentlich sehr ein Fan von ihm, von dem ganzen Projekt. Der ist ja eher das Projekt ist eher so ein Unternehmen. Man denkt immer, oh, er ist ja ein Einheitssegler. Nein, er muss seine Leute führen. Das haben wir auch beim Ocean Race gesehen, wie er da Leute zusammengestellt hat. Wir hatten schon über Rosalind Kulper gesprochen, die sicherlich nicht jetzt den seglerischen Background hat, aber eben für so ein Team, frisches, junges Team, für die Stimmung da Sinn machte unter den 4 Leuten an Bord. Also alles solche Aspekte, das scheint zu funktionieren. Und naja, und ich deshalb würde ich es ihm auch gönnen, wenn da jetzt auch mal ein Resultat dabei rauskommt. Und genau wie du sagst, Stefan, das ist gerade der letzte Tag jetzt mit dem Wind von hinten, was man ja bei dieser Regatta gar nicht erwartet hatte, sondern dachte, es wird die ganze Zeit gegen Anballerei. Jetzt konnten die Boote wirklich zeigen, wie sie dann eben auch fliegen, auch wenn die Welle natürlich jetzt nicht so lang ist wie unten im Southern Ocean, aber eben durchaus Downwind-Bedingungen, dass er da wirklich ganz, ganz vorne mit reinfährt. Und ich find's mega spannend. Und ja, das Schiff scheint wirklich zu funktionieren. Es ist natürlich nur noch mal spannend. Kurz vor Schluss warten noch ein paar Flauten. Ich habe auch schon wieder gelesen, Malizia fährt ja nun überhaupt nicht bei Flaute. Finde ich, kann man nicht mehr so stehen lassen. Auch wenn er jetzt, also einige Leser haben dann drauf angesprochen, dass er da doch so viel Meilen verlor in der ersten Flaute. Das hat aber sicherlich nichts mit Boot-Performance zu tun, wenn man eben bei, sag ich mal, in eine Flaute kommt mit 0 bis 1 Knoten Wind, dann hast du aber gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie in Fahrt zu kommen. Dann stehen halt alle. Klar, der eine fährt ja vielleicht ein bisschen früher los an, aber da ist ja wirklich, wir Sorel haben wir gesprochen, der war direkt neben ihm, ist einfach losgefahren. Da kann man wenig zu sagen. Sowas ist dann eher anders, wenn die ganze Zeit so 5 Knoten Wind sind und das eine Schiff ist eben schneller als das andere. Das habe ich bis jetzt bei Borussia nicht gesehen. Und das scheint ein gutes Paket, scheint er da am Start zu haben. Und ja, coole Sache.
Vor allen Dingen unter dem Hintergrund, dass es wurde ja beim Ocean Race auch immer gesagt, so naja, ohne Nico an Bord, der wohl ein fantastischer Navigator sein soll, wäre der aufgeschmissen. Das zeigt sich jetzt auch, dass das nicht ist, wo mir das mit Nico Lanvin heißt er, glaube ich. Diese französischen Namen sind immer ganz schlimm. Das kann ja, nur Nico. So. Aber ich meine, das hat mir echt leid getan, dass der jetzt mit diesem Bugspriten ein Problem hat, weil der war echt super dabei. Also der kann offensichtlich wirklich was. Aber ich finde nochmal zurück zu Boris. Ich finde es super, weil jetzt segelt er einhand, jetzt ist er auf sich gestellt. Jetzt macht er offenbar das Richtige. Man darf ja auch nicht vergessen, der hat ja auch ein paar Minuten parken müssen oder eine Weile, weil sein Großsegel gerissen war. Also der hatte ja auch schon mit Problemen zu kämpfen. Und wenn er die nicht hätte, wäre er noch näher dran. Also ich finde auch, der macht gerade eine gute Figur. Und dazu kommt, dass ich jetzt, muss Miku gleich noch mal was zu sagen, nach der Pressekonferenz jetzt nicht den Eindruck hatte, dass er das als das wichtigste Projekt aller Zeiten ansieht, sondern schon das so nimmt, als ja, ich komme mal wieder rein. Ne? So, wir nennen das immer, wenn wir dann im Frühling unterwegs sind, mal Seebeine kriegen. Und weil ich meine, alles läuft bei ihm natürlich auf die Vendée hinaus und da kann er jetzt, glaube ich, echt Mut rausschöpfen, ne? Oder wie siehst du das
mit? Also, man muss dazu sagen, dass Boris Herrmann ja jetzt mittlerweile, weil eben auch seine erste Vendée Globe erwähnt wurde, Boris Herrmann hat mittlerweile ein vollkommen anderes Standing in der Szene als damals vor der Vendée Globe. Und also beispielsweise seine letzte Pressekonferenz, wo er ja extremst tief gestapelt hat, in der Szene nimmt ihn da überhaupt keiner ernst. Aber also gutmütig nimmt ihn keiner ernst. Ne? Sie wissen alle, dass er tief stapelt und auch dieser verhaltene Start in Anführungszeichen, das sagen alle, okay, ich meine, so startet man halt eben, wenn man vorsichtig startet. Der Mann hat mittlerweile wirklich in der Szene, also alle, erstens mögen ihn die meisten, wirklich, kann man wirklich sagen, alle lieben ihn und weil er einfach eine angenehme Type ist und man muss auch weiterhin dazu
besonders
sagen.
Besonders in Frankreich, ne?
Bitte?
Besonders in Frankreich, das ist ja nicht so einfach für einen Deutschen.
Eben, da hat er ja auch, also ich weiß nicht, ob er Schwierigkeiten damit hatte, aber ich habe natürlich schon in den ersten Jahren, als er in der Imoca-Szene aufgetaucht ist, vor der letzten Vendée Globe, hat man schon irgendwie mitgekriegt, dass er einfach nicht ganz für voll genommen wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und da mag natürlich auch so diese sehr häufigen Ressentiments der Franzosen gegenüber allem, was ausländisch ist, tatsächlich auch seine Rolle gespielt haben. Aber mittlerweile, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist Boris dermaßen akzeptiert in der Szene und das sieht man ja auch schon, mit wem er trainiert und das sieht man ja auch daran, wer sich an ihn wendet, wenn es um irgendwelche Probleme auf den Schwesterschiffen oder auf vergleichbaren Schiffen und so weiter und so fort geht. Wirklich, Boris Herrmann ist 100% akzeptiert. Und jetzt, um darauf auf seine jetzige Performance zurückzukommen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das wirklich viel mit dem Ocean Race zu tun hat. Und dieses Ocean Race ist für diese ganzen eben erwähnten Leute, also nochmals Lonvin, aber auch Sam Davies und eben Boris Herrmann, das ist Gold wert gewesen. Die haben da trainiert im mentalen Sinne, wie eben auch, wie eben schon erwähnt, die Daten gesammelt und können jetzt wirklich damit neu einsteigen, wirklich sich richtig auf die Vendée Globe mit dieser Regatta, die jetzt gerade läuft, vorbereiten. Meines Erachtens nach ist es wirklich eines der wichtigsten Aspekte, die wir jetzt hier mit dieser Transat wirklich lernen können, ist, dass das Ocean Race, das ja bald wieder stattfinden wird, tatsächlich immer mehr an Wert gewinnt mit solchen Regatten, die wir jetzt gerade erleben. Und zwar als Beispiel, also Richomme hat schon mal angekündigt jetzt vor kurzem, dass er ein neues Boot bauen wird für das Ocean Race. Nur für das Ocean Race. Was heißt nur? Aber jetzt im Hinblick auf das Ocean Race und von Thomas Rouillon weiß ich es auch, dass an einem Boot tatsächlich schon an den Rissen gearbeitet wird, das erstmal explizit auf das Ocean Race ausgerichtet sein wird. Weil sie haben alle festgestellt, dieses Rennen ist ein Game Changer im gewissen Sinne gewesen.
Ich finde, Boris, nochmal zurückzukommen, ich finde den auch so wahnsinnig wohltuend, wenn man so diese Onboard-Videos sieht, wenn die so Messages rausschicken. Der wirkt nie so verbissen und so manche wirken auf mich mal so richtig vergrämt. Die haben nur irgendwie dieses Rennen im Kopf und Boris sitzt da in seinem neunten Sitz, der sieht auch ganz gemütlich aus und der macht, finde ich, einen total entspannten, viel entspannteren Eindruck, finde ich, jetzt auf dem Ocean Race noch. Wahrscheinlich liegt es genau daran, was du gesagt hast, Michael, dass der sich dann da so eingegroovt hat und mit dem Boot auch Sicherheit hat und so, was er jetzt wahrscheinlich nochmal dazu gewinnt. Aber ich finde den wirklich sehr wohltuend, sympathisch und nett, wenn er dann seine, was hat er jetzt gegessen, irgendwie Vanillereis oder so. Also nicht seinen eigenen Crepe, das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Aber ja, finde ich bemerkenswert. Und ich meine, klar, das musst du erstmal schaffen als Deutscher, gerade als Deutscher, in Frankreich so ein Standing da und so beliebt zu sein, ne? Dass Leute, die dann bei so einem Rennen vielleicht sogar noch die Daumen drücken.
Wobei, ich glaube, man darf auch nicht unterbewerten, was dazu kommt. Er ist einfach da in Frankreich und Lorient jetzt einfach ein guter Arbeitgeber. Ne? Also das, wie wir eben schon sagten, es ist eben nicht nur ein Segler, der da jetzt alleine durch die Gegend fährt, sondern der vergibt Jobs. Ne? Und das, ich meine, wie viel, ich glaube, 50 Leute arbeiten für Malizia. Ne? Und ich glaube, wenn jetzt die ganzen, ich meine, das spricht sich natürlich auch rum, wie ist man denn als Arbeitgeber? Und da werden, der hat ja nicht nur Deutsche da angestellt, sondern natürlich die Locals, die, um auch an die guten Sachen dranzukommen. Der ist voll durchfinanziert. So viele Projekte auf diesem finanziellen Niveau gibt's ja gar nicht in der Klasse. Und das hat sicherlich auch damit zu tun für ein Standing und auch wie man dann auch mit den Untergebenen, sag ich mal, umgeht, aber auch wie viel Geld die bezahlen und und wenn man selbst halt auch einen Job da irgendwie haben will. Und ich glaube, das hat sich jetzt in den Jahren rauskristallisiert, dass er gut mit den Leuten umgeht und eben auch ein verlässlicher Arbeitgeber ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz viel wert. Und das, ich glaube, es hat nachher gar nicht mehr so viel damit zu tun, wie gut bist du jetzt eigentlich so als Segler oder nicht, sondern wie gut führst du dieses Gesamtprojekt. Und das, was er jetzt da macht, alleine, hat er oft gesagt, ich segel gar nicht so gerne alleine. Vor dieser Regatta hat er sogar auch gesagt, ich habe wirklich sogar ein bisschen Angst davor und wenn das da gegen anknallt, das sagt er ja. Früher hat er sich das, glaube ich, dreimal überlegt, sowas zu sagen, aber inzwischen hat er das Selbstbewusstsein natürlich auch sagen. Ich meine, kann man sich komplett vorstellen, natürlich, wenn du da dagegen andonnerst und weißt auch gar nicht, ob das Schiff dann wirklich auch hält und das spielt ja alles da mit Kopfkino, ne? Das hat er halt nie mit hinterm Berg gehalten und ja, und das muss eben alles so zusammenpassen. Und deshalb das, was er jetzt da auch abliefert, ist halt Teil des Gesamtprojektes. Und klar ist er nicht nur bei den Imoca-Leuten so, sondern bei allen Skippern oder sei es beim Matchrace immer, wo dann wird dann ein Steuermann genannt und die anderen schwimmen da so ein bisschen mit. Die sind aber teilweise vielleicht viel wichtiger. Und dann geht's immer darum, wie nennt denn der Skipper dann bei der Pressekonferenz? Wir haben es ja auch am Wochenende wieder SailGP. Da muss man dann einfach auch sagen, naja, das ganze Team steckt dahinter. Und bei manchen klingt es nur so dahergesagt, nach dem Motto muss man ja. Aber bei ihm, naja, was er so lebt und auch was das Umfeld so sagt, was man hört, ist das schon ganz sehr, sehr solide aufgestellt. Und jetzt erntet er, oder hoffen wir mal, toi, 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 ich meine, ist noch ein paar Tage zu segeln, kann er das jetzt auch mit einem schönen Ergebnis für sich untermauern.
Ich finde auch die Bewertung zum Beispiel von seiner Ehrlichkeit, dass er dann da sitzt und sagt, ja, irgendwie ein scheiß Kurs, ballert die ganze Zeit. Siehst du ja auch in dem Video, wie der da rumfliegt. Dann sagt er, ich versuche mal was zu essen, wahrscheinlich kotze ich gleich. Oder er auch mal von unterwegs auch schon mal gesagt hat, geht mir nicht gut oder sowas. Ich finde, dass das total falsch ist, meiner Meinung nach, das als Schwäche auszulegen. Ich finde, im Gegenteil, ist sogar eine Stärke, weil das, sowas machst du nicht, wenn du total unsicher bist. Dann verkaufst du dich wahrscheinlich eher als so, ja, alles super und alles toll. Ich finde, der macht das, ich weiß nicht, ob er es klug macht. Ich glaube, der ist aber, glaube ich, irgendwie so ganz ehrlich und geht damit um. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass er dann ein guter Arbeitgeber ist. Und dann gibt es mittags in der Kantine immer noch Crêpe Boris Herrmann mit Speck, Kartoffeln und Eisbein. Nee, finde ich auch. Also bin mal gespannt, wo der letztendlich landet. Obwohl jetzt, ich meine, wenn da jetzt kein Crash passiert, der bisher sieht's ja echt super aus, finde ich, wo er so liegt. Wisst ihr denn, wann die ungefähr ankommen? Wie lange brauchen die jetzt noch?
Also ich habe jetzt so, wenn man das so überschlägt und was man so liest, die gehen wohl von Montag tatsächlich aus. Das Ding ist ja noch, dass sie wirklich dann nochmal durch so eine Flaute müssen, aber das ist, glaube ich, nicht so eine Flaute, wie wir sie am zweiten, dritten Tag da erlebt haben, wo wirklich kompletter Stillstand war, sondern wo der Wind einfach weniger wird. Also das ist dann zu erwarten. Das hat Will Harris auch nochmal im schönen Wetter-Update jetzt eben, das ich eben noch gepostet habe, erklärt, dass dann natürlich die ersten stoppen und parken so ein bisschen ein und dann kommen die anderen von hinten, ist so ein bisschen Ziehharmonika-Effekt. Aber die als Erster reingefahren sind, sollten auch als Erster wieder rauskommen. Das ist so im Grunde die Voraussage, auch wenn der Wind sich da komplett dreht. Aber dadurch, dass sie kaum eine Chance haben, jetzt irgendwo ganz weit südlich zu fahren, also schon oder ganz weit nördlich, nämlich durch dieses Walschutzgebiet. Das ist ja, wir hatten ja eben das Thema, muss man ja auch mal dazu sagen, die Organisatoren haben sich ja durchaus was bei gedacht, da oben so ein Schutzgebiet zu definieren, damit genau das nicht passiert, was jetzt vielleicht Paul Meilhardt gerade passiert ist. Ja, das hat natürlich auch, genau wie wir das nachher im November bei der Vendée Globe sehen werden, dann, wenn wir dieses Eisgebiet irgendwie haben, wo man nicht rein darf, das ist ja, wird ja immer, je nach die Eisgrenze wird ja variabel verschoben. Das hat dann immer den Effekt, dass man keinen taktischen, strategischen Spielraum hat und dann einfach da entlang segeln muss und dann, nimmt man einfach was jetzt wirklich da ist. Und insofern kann sich das natürlich noch ein bisschen verschieben und da ist noch eine kleine Variable drin, aber muss man gucken, wie sich das im entwickelt. Aber die meisten gehen jetzt, glaube ich, Montag aus oder Montagabend. Sind noch 1300 Meilen zu segeln, wenn die so, ich glaube, im Moment schaffen die so, genau, 440 Meilen schafft Richomme, also 400 so sind bei dem Speed gerade, den sie gerade fahren, so in 24 Stunden.
Dann machen wir jetzt, glaube ich, die Luke zu auf diesem Podcast und sprechen uns Dienstag wieder, wenn alle im Ziel sind und alle, glaube ich, heile angekommen sind und vielleicht von den Azoren wieder aufbrechen. Weiß jemand von euch, wie lange die eigentlich Zeit haben? Also wenn jetzt Clarice da, ich meine, so eine Reparatur machst du ja wahrscheinlich auch nicht gerade an so einem Tag. Wann müssen die dann in New York sein? Wisst ihr das?
Für den Start der Rückregatta oder überhaupt, um in dieser Regatta noch gewertet zu werden in der laufenden?
Genau, um gewertet zu werden.
Ich glaube, das schafft kein anderes Boot. Jetzt, also keines der Boote, die jetzt ausfallen, schafft es dann noch darüber. Also glaube ich nicht.
Clarisse hatte so formuliert, dass das noch möglich war. Ich weiß aber auch nicht, wann sie sagte eben, bis die Ziellinie schließt, wann das jetzt genau sein soll oder kann. Einen Zeitpunkt hat sie jetzt auch nicht gesagt. Aber naja, wir warten mal ab. Ist jetzt auch nicht, glaube ich nicht, das wichtigste Thema. Genau, für viele ist es dann wichtig, zum Start der nächsten Transatlantik-Regatta wieder da zu sein. Ich finde ja spannend, was du über Rouillon erzählt hast. Das haben wir halt auch mal im Auge. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles da entwickelt, wer nachher wirklich in New York ankommt.
Dann sage ich mal vielen Dank und bis nächste Woche. Ne?
Jo, tschüss.
Tschüss.
Das Segelreporter Podcast Special.